Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Der Chef der Deutschen Bahn muss gehen. Hartmut Medorn reicht seinen Rücktritt ein. Dies nach Vorwürfen über das Ausspionieren von Mitarbeiter-E-Mails. Stichwort Ausspionieren von Computern. Eine Untersuchung ergibt, dass von China aus Rechner in 103 Ländern überwacht wurden. Der Verfasser der Studie nennt uns gegenüber den chinesischen Geheimdienst als Urheber. US-Präsident Obama verspricht der Autoindustrie Hilfe, er setzt aber Bedingungen und greift damit direkt ins operative Geschäft ein. Und im Kanton Bern sollen jetzt Sozialhilfeinspektoren eingeführt werden. Dies, nachdem ein Test ihre Wirksamkeit bewiesen hat. Echo der Zeit, der Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Nadja Ruch mit dem Nachrichtenüberblick.
Der Chef der Deutschen Bahn, Hartmut Medorn, hat seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Er zieht die Konsequenzen aus der Datenaffäre bei der Deutschen Bahn. Diese hat gemäß seiner Untersuchung während Jahren die elektronische Post von bis zu 80.000 Mitarbeitern systematisch überwacht. Am Wochenende musste der Konzern nun noch einräumen, dass 2007 E-Mails der Lokführergewerkschaft GDL gelöscht wurden. Die Gewerkschaft hätte darin zum Streik aufrufen wollen. Medorn war wegen der Affäre massiv unter Druck von Politikern und Gewerkschaften geraten. Der Bahnchef beteuert aber seine Unschuld und spricht von einer Kampagne. Seine Nachfolge soll noch diese Woche geregelt werden. Kein Kandidat ist SBB-Chef Andreas Meyer, wie ein SBB-Sprecher bekannt gab. Meyer war von deutschen Medien ins Gespräch gebracht worden. Er war vor seinem Wechsel zu SBB bei der Deutschen Bahn tätig, zuletzt als Chef Stadtverkehr. Chinesische Spezialisten haben im Auftrag der Regierung Computer in über 100 Ländern gehackt und so ein großes Spionagenetz aufgebaut. Das steht in Studien, die in den USA, Großbritannien und Kanada verfasst wurden. Von der Spionage betroffen seien Computer in Regierungsstellen, bei Nichtregierungsorganisationen und Firmen. Die US-Regierung lehnt die Sanierungspläne der beiden angeschlagenen Autokonzerne Chrysler und General Motors als ungenügend ab. Präsident Obama hat den beiden Unternehmen nun 30 respektive 60 Tage Zeit gegeben, um die Pläne zu überarbeiten. Die Regierung werde erst dann über mögliche weitere Milliardenhilfen entscheiden. GM-Chef Rick Wagoner ist inzwischen zurückgetreten und wird von Vizechef Fritz Henderson abgelöst. Auch der angeschlagene französische Autobauer Peugeot Citroën muss einen neuen Chef suchen. Christian Streif wurde entlassen. Er war vor 2 Jahren als Sanierer geholt worden. In den 16 Euro-Ländern ist das Wirtschaftsklima im März auf den tiefsten Stand gesunken, seit mit den Umfragen 1985 begonnen wurde. Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Die Stimmung habe sowohl in der Industrie als auch bei Dienstleistungsbetrieben einen neuen Tiefststand erreicht und auch bei den Konsumenten. Analysten erwarten, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag auf die schlechte Wirtschaftslage reagiert und den Leitzins auf das Rekordtief von 1% senkt. Im Zusammenhang mit der Indiskretion um einen Brief von Außenministerin Micheline Calmette hat der Bundesrat die Bundesanwaltschaft eingeschaltet. Bundeskanzlerin Corinna Casanova reichte im Auftrag der Landesregierung Strafanzeige ein. Vor einer Woche hatte der Sonntagsblick ein Schreiben von Calmette an die OECD veröffentlicht, worin sie sich lobend über die Organisation äußerte. Das Schreiben war allerdings nicht abgeschickt worden. Die Bundesanwaltschaft soll nun untersuchen, wie der Sonntagsblick an den Brief gelangte. Die neue Pflegefinanzierung wird nicht wie geplant am kommenden 1. Juli eingeführt. Das teilt das Eidgenössische Departement des Innen, EDI, mit. Ein neues Datum stehe noch nicht fest. Die Konferenzen der kantonalen Gesundheits-, Finanz- und Sozialdirektoren nennen als frühestmöglichen Termin den 1. Januar 2011, aber auch dieses Datum sei noch ambitiös. In ihrer Vernehmlassungsantwort hielten sie fest, die Kantone könnten die nötigen Gelder für die neue Pflegefinanzierung nicht auf den ursprünglich geplanten Termin bereitstellen. Der Aufwand für dieses Jahr sei weder bei den Kantonen noch bei den Gemeinden budgetiert. Den Kantonen entstehen durch die Reform Mehrkosten von mehreren hundert Millionen Franken. In der Schweiz sind die Ausgaben im Gesundheitswesen 2007 auf gut 55 Milliarden Franken gestiegen. Das ist ein Plus von 5% gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. Deutlich gestiegen sind unter anderem die Kosten der Spitäler und der Pflegeheime. Der Kanton Bern führt nächstes Jahr definitiv sogenannte Sozialinspektoren ein. Solche waren bereits testweise in Bern, Biel und in zwei Berner Vorortsgemeinden im Einsatz. Sie untersuchten rund 80 Fälle und wiesen bei über der Hälfte nach, dass unrechtmäßig Sozialhilfe bezogen wurde. Die Inspektoren machten meist unangemeldete Besuche zu Hause oder am Arbeitsplatz. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 4.746 Punkten. Das ist ein Minus von 2,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.499 Punkten, ein Minus von 3,6%. Der Euro wird zu 1,5170 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,1539 Franken. Das Wetter. Im Norden lockert sich morgen die hochnebelartige Bewölkung allmählich auf und es scheint zeitweise die Sonne. In den Bergen ist es häufiger sonnig. Die Temperatur reicht mit Bise 14 Grad. Im Süden ist es erst sonnig, dann ziehen immer mehr Wolken auf und in der Nacht auf Mittwoch fällt etwas Regen. Die Höchstwerte liegen um 16 Grad. Am Mittwoch bleibt es im Norden zeitweise sonnig, im Süden ist es oft bewölkt, stellenweise fällt Regen bei rund 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. GhostNet. Computer in 103 Ländern wurden angezapft. Der Ghost hinter dem Net ist bekannt, sagt uns der Verfasser der Studie. Sozialhilfe. Wer verdient sie, wer nicht? Sozialhilfeinspektoren bewähren sich, auch in Bern. Entgleister Bahnchef. Hartmut Medorn muss gehen. Auch dort spielt eine Art GhostNet eine Rolle. GM-Chef Obama, die US-Autoindustrie soll nach Möglichkeit nicht zusammenbrechen, sagt der Präsident und greift ins operative Geschäft ein. Wahlverlierer Erdogan, da hat sich einer gründlich verrechnet. Die Perspektive EU schwindet auch auf türkischer Seite. Najaf, zwischen Las Vegas und Hollywood liegt eine irakische Stadt und einige Dörfer darum herum. Dort üben US-Soldaten den wirklichen Irak, immer noch, nach wie vor. Und von einigen großen Filmen haben wir die Melodie mindestens genauso präsent wie die Bilder, wenn nicht präsenter. Maurice Jarre hat dafür gesorgt, mehr als andere. Echo der Zeit. Die Studie trägt den Titel «Der schnüffelnde Drache». Sie ist verfasst von den Professoren Nagaraja in Illinois, USA, und Anderson in Cambridge, Großbritannien. Die beiden erläutern darin, dass China eine völlig neue Dimension von Computerhacking und Computerspionage aufgebaut und eingeführt habe. Auf der Basis von Malware, also mittels bösartiger, malicious Software, die man in fremde Computer platziert und die von dort aus Informationen aus diesem betroffenen Computer an den Absender liefert. Mittlerweile seien Computer in Regierungsstellen, bei NGOs und bei Firmen in 103 Ländern betroffen, heißt es. Ich sprach mit einem der beiden Autoren, mit Ross Anderson, Spezialist für Computersicherheit an der Universität Cambridge. Frage, wie sind Sie auf dieses Netzwerk gestoßen?
In September last year we were approached by the Dalai Lama's private office, which had come to the conclusion that there was a technical compromise at their headquarters.
Vergangenen Dezember hat uns das Büro des Dalai Lama um Hilfe gebeten. Dort war man zum Schluss gekommen, dass man ausgespäht werde. Mehr als einmal hatte man Treffen des Dalai Lama mit hochgestellten Persönlichkeiten im Ausland arrangieren wollen und chinesische Diplomaten waren eingeschritten, noch bevor die Anfrage gestellt war. Und weil sie den Mönchen um den Dalai Lama und ihrer Loyalität vertrauten, nahmen sie an, es müsse eine Form von Ausspähung auf technischer Basis vorliegen.
Um es beim Namen zu nennen, politische Spionage. Das heißt, hier sind nicht irgendwelche Hackers am Werk, sondern der chinesische Staat, der Geheimdienst.
In der Tat. Vom Moment an, da mein Mitarbeiter Sashir ein Überwachungsinstrument auf das Netzwerk der Mönche ansetzte, stellte er fest, dass Maschinen in den chinesischen Provinzen Sichuan und Xinjiang via andere Adressen in den Computern des Dalai Lama-Büros einloggten und vertrauliche Informationen herausholten. In diesen beiden Provinzen sind auch die Geheimdiensteinheiten, welche sich mit der tibetischen Opposition beschäftigen. Wir haben dann die ganzen Protokolle angeschaut und herausgefunden, wie die Chinesen vorgingen. Es war eine sehr raffinierte Kombination von zuerst Beobachtung des Mailverkehrs, der Beziehungen unter den Leuten innerhalb des Dalai Lama-Büros und dann Ausnutzen dieser Kenntnis zum Einpflanzen von bösartiger Software. Man schickte ein E-Mail vermeintlich vom Büronachbarn mit einer Beilage. Sobald die Beilage dieses vermeintlich internen Mails aufgemacht wurde, war die Spionagesoftware auf dem betreffenden Computer geladen. Das war ein sehr raffinierter Angriff.
Schließen Sie daraus, dass das der Geheimdienst war, der am Werk war, oder können das auch andere Hacker gewesen sein?
The Chinese were saying on the television last night that it was maybe just a private hacker in China who was doing it.
Die Chinesen sagten gestern Abend am Fernsehen, es sei vermutlich einfach ein Hacker gewesen, der das getan habe. Geheimdienste bestreiten ihre Tätigkeiten immer. Aber ich glaube das nicht, aus drei Gründen. Erstens, chinesische Diplomaten benutzten die Erkenntnisse aus der Spionage, um die Treffen des Dalai Lama zu verhindern. Zweitens, das Strickmuster und die Herkunft der Eingriffe erinnert an frühere Methoden der chinesischen Geheimdienste. Drittens, als einer meiner kanadischen Kollegen in einer Folgeuntersuchung einen der chinesischen Computer in Hainan knackte und untersuchte, fand er heraus, dass die dort auch Zugang zum Außenministerium in Indien, in Vietnam, in Laos und an anderen Orten haben, die für China von strategischem Interesse sind.
Sie sagen, das sei eine völlig neue Dimension, wie das hier gemacht wird. Ist das wirklich so neu?
Was hier neu ist, das ist die eigentliche Methode. Natürlich haben Geheimdienste früher schon Menschen benutzt, Radioübertragungen abgehört, Telefonanrufe und so weiter. Was hier vorliegt, ist ein viel raffinierterer Zugang zu Computerinformationen als früher. Er baut auf sozialer Manipulation, Social Engineering.
Malware.
Das heißt, Social Engineering, wenn ich das vielleicht dazwischen sagen darf, Sie spionieren zuerst aus, wer kommuniziert mit wem und laden dann Ihre bösartige Software auf Mails, die eigentlich völlig harmlos aussehen, Kollegen-Mails.
Indeed so. Now, how the compromise happened is that a number of the monks at the private office were active on email lists that were archived.
Genau, und wie das funktioniert. Im Dalai Lama-Büro schreibt der A dem B, ist das nicht schlimm, was da in Shigatse passiert ist? Und B antwortet dem A, ja, ich habe übrigens interessante Informationen darüber in der Beilage, hier. Nur kommt diese Antwort in Wirklichkeit nicht von B an A, sondern vom chinesischen Geheimdienst. Und die Beilage enthält die Spionagesoftware, die sich dann auf dem Computer des A einnistet. Und als sie so mal eingenistet waren, konnten sie über den Mailserver einen Zugang zu allen anderen Computern aufbauen. Und nach kurzer Zeit war mehr als die Hälfte aller Computer verwanzt.
And the result was that within a short period of time more than half of the PCs at the private office were compromised.
Das betrifft den chinesischen Geheimdienst, macht nicht der amerikanische, der russische und vielleicht sogar der Schweizer Geheimdienst genau dasselbe?
Eigentlich hoffe ich, dass unsere Geheimdienste das auch können. Was sie können, ist den ganzen großen Internetverkehr abhören, kontrollieren. Interessant ist, dass wir das alles bemerkt haben, weil die chinesische Diplomatie unglaublich sorglos vorging und das Ergebnis der Recherchen für einen taktischen diplomatischen Zweck verwendet hat. Das würde natürlich in den USA oder Großbritannien nie zugelassen. Solche Information bleibt geheim, damit die Quellen nicht erkennbar werden, und das würde nie für eine diplomatische Aufgabe benutzt.
Wenn Sie jetzt diese neue Methodik der Chinesen herausgefunden haben, was ist Ihre Schlussfolgerung? Für wen ist das gefährlich?
Ich glaube, diese neue Entwicklung wird nicht nur für Bereiche gefährlich werden, die für Spionage und Sicherheitsfragen interessant sind, sondern auch für normale kommerzielle Firmen, Banken etwa. Verstehen Sie, was die chinesischen Staatsschnüffler in 2008 getan haben, werden die russischen Gangster 2010 tun. Solche Methoden verbreiten sich sehr schnell. Und wenn Sie mal Kriminelle haben, die in der Lage sind, 60% aller Computer der Buchhaltung einer großen Firma zu knacken, dann ist das ganz schlecht. Verstehen Sie, bisher geht man in den Dispositiven davon aus, dass mal ein Mitarbeiter oder ein Computer den Rest gefährden könnte. Und dagegen sieht man sich vor. Aber wenn gleich die Hälfte ausgespäht werden, dann ist es wirklich schwierig.
Ross Anderson, Professor an der Universität Cambridge, zum großen Hackangriff aus China. Hinter der Entwicklung der Spionagesoftware, mit der Computer rund um den Globus ausgekundschaftet werden, soll also der chinesische Geheimdienst stehen, sagt Anderson. Ausgerechnet China ist man geneigt zu sagen, ein Land, das seinem Volk die freie Nutzung des Internet verweigert. Nicht wirklich überraschend und auch kein eigentlicher Widerspruch, meint dazu unser China-Korrespondent Urs Morf. Niemand hat mehr und besser qualifiziertes Personal auf dem Gebiet, trotz allem.
Mit den Computerspionen ist es in China wie mit den Spitzensportlern und den billigen Arbeitskräften. Die Volksrepublik kann auf ein viel größeres Heer von Hackern zurückgreifen als alle anderen. Mit gut 300 Millionen Usern hat China heute die größte Internetgemeinde der Welt, größer noch als jene der USA. Viele dieser Internet-User sind jung und technisch hochbegabt. Mit guten Computern und schnellen Verbindungen ausgestattet, können sie noch viel mehr anfangen als Videofilmchen herunterladen und E-Mails austauschen. Viele dieser Hacktalente werden gezielt angeworben und für politische oder auch wirtschaftliche Zwecke eingesetzt. Natürlich lässt Chinas Regierung via Internet nicht nur hacken und spionieren, sie nutzt die Möglichkeiten dieses Mediums auch ganz anders. So lotet sie regelmäßig mit Internetumfragen die Meinung des Volkes aus, bevor sie neue Gesetze erlässt. Der Regierungs- und selbst der Parteichef stellen sich sogar manchmal in Chatrooms Fragen aus der Bevölkerung. Die Internetgemeinde ist auch eine wichtige Waffe im Kampf gegen die Korruption. Erst letzthin wieder verloren die Funktionäre einer Lokalregierung ihre Posten, nachdem im Internet Fotos und Quittungen aufgetaucht waren, die bewiesen, wie sie öffentliche Gelder bei einem Spiel- und Sexreislein in Las Vegas und in kalifornischen Bordellen verprasst hatten. Trotzdem bleibt der Umgang von Chinas Machthabern mit dem Internet ambivalent und uneingeschränkten Informationszugang gewähren sie ihrem Volk schon gar nicht. Stattdessen unterhalten sie den vermutlich größten und effizientesten Zensurapparat der Welt. In Anlehnung an Chinas große Mauer wird er The Great Firewall genannt, die große Brandmauer also. Angeblich sind fast 30.000 Angestellte der großen staatlichen Internetprovider rund um die Uhr damit beschäftigt, mit Softwarefiltern und manueller direkter Kontrolle alles zu blockieren und zu sperren, was als unmoralisch taxiert werden kann oder was die Staatssicherheit und das Machtmonopol der Partei untergraben könnte. Anekdoten zufolge sind die meisten dieser Zensoren junge Informatiker, die es zuerst zwar geschafft hatten, die Great Firewall zu hacken, danach aber doch noch erwischt wurden. Und jetzt setzen sie ihre Talente im Auftrag des Staates ein.
Berner Sozialhilfebetrüger sehen härteren Zeiten entgegen. Ihr Kanton führt ab nächstem Jahr sogenannte Sozialinspektoren ein. Die sollen bei Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch in Aktion treten, zum Beispiel mit unangemeldeten Hausbesuchen, aber auch mit verdeckten Einsätzen. In Fachkreisen schaut man dieser Entwicklung allerdings nach wie vor mit gemischten Gefühlen entgegen. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Ein Mann, 41 Jahre alt, am Rande der Gesellschaft, auf Sozialhilfe angewiesen. Zumindest auf den ersten Blick. 6 Jahre lang bezog er Gelder vom Staat. Immer, wenn er zu einem Arbeitsprogramm aufgeboten wurde, entschuldigte er sich mit einem Arztzeugnis, er sei krank, könne nicht arbeiten. Die zuständigen Sachbearbeiter hatten zwar den Verdacht, dass sich der Mann Sozialhilfe erschleiche, beweisen konnten sie es nicht. Ein Fall also für die Sozialinspektoren. Sie recherchierten und fanden heraus, der Mann betrieb eine eigene Firma, verkaufte Autos. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Betrug, der Mann muss die Sozialhilfegelder zurückzahlen. Ein Einzelfall oder Beweis für systematischen Missbrauch? Fakt ist, 79 Fälle untersuchten die Inspektoren, bei gut 60% aller Verdachtsfälle wurden sie fündig. Daraus lässt sich aber nicht auf die effektive Zahl von Sozialhilfebetrug schließen, denn die Ermittler kamen nur dort zum Einsatz, wo bereits ein schwerwiegender Verdacht bestand. Trotzdem, der Aufwand rechnet sich. Insgesamt 790.000 Franken fordern die Berner Behörden bei Sozialhilfebetrügern zurück. Ab nächstem Jahr werden im Kanton Bern deshalb die Sozialinspektoren definitiv eingeführt. Skeptisch reagiert Katrin Hilber, Präsidentin der kantonalen Sozialdirektorenkonferenz und SP-Regierungsrätin in St. Gallen.
Damit setzt man natürlich so einen Vorbehalt gegenüber allen Leuten, die Sozialhilfe abhängig sind. Und das darf nicht so sein, dass man damit zum Ausdruck bringt, dass Sozialhilfeabhängige in der Regel Missbrauch machen wollen, oder? Also das darf es nicht sein.
Ähnlich reagierte bis vor kurzem auch die Stadt Bern Sozialvorsteherin Edith Olibet. Jetzt befürwortet sie die Kontrolle.
Ich habe einen Meinungswandel vollzogen und gemerkt, dass der Sozialdienst wahrscheinlich dieses Instrument braucht. Und das Resultat der Evaluation zeigt, dass das Sozialinspektorat ein wirksames Mittel ist und ein entlastendes Mittel für den Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin, um eben Missbrauch zu verfolgen und nachher auch zu ahnden.
Das Prinzip Kontrolle statt Vertrauen kennt man in der Luzerner Gemeinde Emmen seit bald 4 Jahren. Auch in der Romandie sind Sozialinspektoren im Einsatz. In den Städten Zürich und Basel gibt es seit kurzem ähnliche Kontrolleure. Auffallend ist, nachdem Sozialhilfebetrüger wiederholt für große Schlagzeilen gesorgt haben, reagieren nun die Behörden. Betrüger werden härter angepackt. Walter Schmid, Direktor der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS.
Ich meine, dass sicher ein bewussterer Umgang mit der Frage der Missbräuche nun stattfindet. Die Missbrauchsfälle haben zu einer sehr überheizten Reaktion geführt, auch einer politisch sehr stark aufgeladenen Situation. Und ich meine, dass man hier mehr zur Sachlichkeit zurückfindet.
Und deshalb, so Schmid, sei auch die Einführung der Sozialinspektoren grundsätzlich zu begrüßen. Der Wind hat also gedreht. Noch bis vor kurzem reagierten viele politische Stellen mit einer reflexartigen Abwehrhaltung, wenn von Scheininvaliden oder Sozialhilfebetrügern die Rede war. Die St. Galler Sozialdirektorin Katrin Hilber.
Es hat damit zu tun, dass das in der politischen Diskussion so als Profilierungs- und Leitthema genutzt wurde. Und ich glaube, darin liegt das Ergebnis, dass der Reflex abzuwehren von Anfang an vielleicht zu groß war.
Auch wenn künftig stärker kontrolliert wird, Inspektionen dürfen nicht in Schnüffelei ausarten, sagt Walter Schmid von der Konferenz für Sozialhilfe. Das heißt, die Kontrollen müssen verhältnismäßig bleiben, gerade bei verdeckten Ermittlungen, wenn Nachbarn befragt werden.
Beispielsweise halte ich es für problematisch, wenn man die ganze Nachbarschaft irgendwie aufbringt, um irgendwie zu rapportieren. Solche Dinge sind in unserem Rechtsstaat nicht nötig.
Die Berner Sozialhilfeinspektoren überführten übrigens nicht nur 32 Betrüger. In 19 Fällen kamen die Ermittler zum Schluss, dass der Verdacht unbegründet war, die Gelder also zu Recht ausbezahlt wurden.
Alexander Sauter. Der Chef der Deutschen Bahn, Hartmut Medorn, hat heute die Geschäftszahlen für das letzte Jahr vorgelegt, und zwar gute Zahlen. Und doch hat Medorn nicht wirklich Grund zur Freude. Er hat, wie gehört, angekündigt, dass er zurücktrete. Eine seit Wochen schwelende Datenaffäre hat ihn entgleisen lassen, sozusagen. Stefanie Pieper von der ARD berichtet.
Mehr als eine Stunde lang präsentierte Hartmut Medorn fast seelenruhig die guten Zahlen der Bahn für das vergangene Jahr. Lediglich ein Verhaspler hier und da deutete darauf hin, dass es in ihm brodelte. Und dann sprach Hartmut Medorn die entscheidenden Sätze.
Ich habe dem Aufsichtsratsvorsitzenden daher die Auflösung meines Arbeitsvertrags angeboten. Ich werde mit ihm die Einzelheiten noch in dieser Woche besprechen. gehe davon aus, dass der Aufsichtsratsvorsitzende noch vor der Sommerpause einen Nachfolger präsentieren wird.
Er übernehme die Gesamtverantwortung für das, was bei der Deutschen Bahn passiert sei, unabhängig davon, was er selbst gewusst habe und was nicht. Medorn begründete seinen Schritt damit, Schaden vom Unternehmen, ja vom Wirtschaftsstandort Deutschland abwenden zu wollen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, so Medorn, habe kein Mitarbeiter der Bahn im Zuge der Korruptionsbekämpfung gegen Strafrecht verstoßen. Weder beim Datenabgleich von Beschäftigten mit Lieferanten, noch bei der Vergabe eines Auftrags an eine private Firma, noch beim jüngst bekannt gewordenen Löschen von E-Mails der Lokführergewerkschaft. Die Bahn habe keine E-Mails unbefugt ausgespäht, verteidigte sich Medorn ein letztes Mal. Die Atmosphäre sei zuletzt aber so aufgeheizt gewesen, dass eine faire Erörterung der Vorgänge nicht mehr möglich sei.
Vorverurteilungen, Verdächtigungen und Spekulationen haben ein Ausmaß angenommen, die selbst für mich, und ich verspreche Ihnen, ich bin harter Brocken, habe da auch schon viel erlebt, das Maß der Erträglichkeit wirklich beansprucht hat.
Jetzt zieht er die Konsequenzen. Es sei bedrückend, dass sich das Unternehmen derzeit nicht mit aller Kraft darauf konzentrieren könne, gegen die Folgen der Wirtschaftskrise zu kämpfen, so Medorn. Sein Vertrag läuft bis Mitte 2011. In den vergangenen Tagen, nach immer neuen Vorwürfen in der Datenaffäre, waren mehr und mehr Politiker, auch aus den Regierungsparteien, von ihm abgerückt. Ebenso hatten die drei Bahngewerkschaften, auf die er sich lange verlassen konnte, Ende vergangener Woche seinen Rücktritt gefordert. Gegen die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat und gegen die zunehmend skeptischen Vertreter des Bahneigentümers Bund mochte der oft raubeinige Manager nun offenbar nicht mehr ankämpfen. Der 66-jährige Medorn zog, sichtlich bewegt, eine persönliche Bilanz nach fast 10 Jahren an der Spitze der Deutschen Bahn AG.
Meine fast 10-jährige Zeit bei der Bahn war eine gute und tolle Zeit. Manchmal verrückt, manchmal aufregend, manchmal ein bisschen irre. Jeden Tag was Neues, immer turbulent. Wir haben immer Höchstleistung für die Bahn gegeben.
Wirtschaftlich sieht Medorn die Deutsche Bahn, die er nun verlässt, auf Kurs. Der Umsatz kletterte 2008 auf 33,5 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis stieg auf 2,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 1999, dem Jahr von Medorns Antritt, hat sich der Bahnumsatz verdoppelt. Und aus einem Milliardenverlust machte Medorn einen Milliardengewinn, wenn auch mit teilweise umstrittenen Methoden.
Stefanie Pieper berichtete aus Berlin. Obama steuert die Autoindustrie, Erdogan verrechnet sich bei der Regionalwahl, Jars Melodien passten fantastisch zu den Filmen und US-Soldaten proben Irak und Afghanistan, Besuch in der Mojave-Wüste. Das sind die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Also doch, die amerikanischen Autofirmen erhalten nochmals eine Gnadenfrist. GM bekommt 60 Tage, Chrysler 30 Tage Aufschub. Dafür muss GM-Chef Rick Wagoner abtreten und Chrysler und GM müssen klare Vorgaben erfüllen. Das hat US-Präsident Obama vor einer guten Stunde bekannt gegeben.
We cannot and must not and we will not let our auto industry simply vanish.
Wir können, dürfen und wollen die amerikanische Autoindustrie nicht einfach verschwinden lassen, sagt Barack Obama. Seit Präsident Roosevelt hat keine US-Regierung solch starken Einfluss mehr auf das operative Geschäft einer Firma genommen, wie gerade er. Aus Washington, Peter Vögerli.
Wann hat es so etwas schon einmal gegeben? Dass die US-Regierung für die Garantie eines neu verkauften GM oder Chryslers gerade steht? Damit potenzielle Autokäufer vor dem Erwerb eines GM oder Chryslers nicht zurückschrecken, aus Angst, dass das Unternehmen bald untergeht und Garantiereparaturen nicht mehr ausgeführt werden, steht nun die Regierung Obama hinter der Garantie eines Neuwagens. Die Regierung Obama greift weit in das operative Geschäft von GM und Chrysler ein, greift quasi vom Beifahrersitz ins Steuer. Beide Unternehmen erhalten eine Gnadenfrist von 60 bzw. 30 Tagen. Doch Chrysler erhält nach dieser Frist nur dann weiterhin Staatshilfen, wenn Fiat als Minderheitsaktionär einsteigt, und die Bedingung für die Gnadenfrist für GM war, dass der Chef des Unternehmens, Rick Wagoner, per sofort seinen Hut nimmt und weitere massive Einschnitte gemacht werden. Man kann diese staatliche Intervention in das operative Geschäft gut oder schlecht finden, je nachdem, wo man marktideologisch steht. Immerhin ist der Staat bereits mit über 17 Milliarden Dollar eingesprungen. Und immerhin machen Chrysler und GM einen zusätzlichen Bedarf von über 21 Milliarden Dollar geltend. Immerhin muss ein Unternehmen wie GM langfristige strategische Fehlentscheidungen am laufenden Band produziert haben, wenn es in den letzten 5 Jahren Verluste von über 80 Milliarden Dollar angehäuft hat. GM habe seit den 70er Jahren keine Gelegenheit ausgelassen, eine gute Gelegenheit auszulassen, schrieb das Magazin Atlantic Monthly im vergangenen Jahr und es ist inzwischen ein Gemeinplatz, dass die US-Autoindustrie die Entwicklungen quasi in einem Dauerschlaf verpasst hat, zu lange auf tiefe Benzinpreise gesetzt und darauf vertraut hat, dass große Benzinschlucker die Favoriten der Amerikaner bleiben werden. Sehr spät hat GM das Ruder herumgeworfen und versucht nun verzweifelt, möglichst rasch das benzinsparende Hybridmodell Chevrolet Volt zur Marktreife zu bringen und insbesondere eine Batterie herzustellen, die dem Auto eine genügend große Reichweite für den Betrieb mit Strom gibt. Dass Rick Wagoner gehen muss, hat damit zu tun, dass die aufgebrachte Bevölkerung beruhigt werden soll, dass er bei den Gewerkschaften unbeliebt ist und dass er, weil seit 32 Jahren bei GM, für «The Old Detroit Way» steht. Barack Obama, der bei seiner Wahl massiv von Gewerkschaften unterstützt wurde, hat zugleich klargemacht, dass er GM und Chrysler nicht untergehen lassen will. Käufer von Chrysler und GM-Neuwagen werden Steuergutschriften erhalten und der Kauf von umweltsparenden Neuwagen soll begünstigt werden. Letzte Wahl, wenn alles scheitert, wäre ein kontrollierter Konkurs. Doch anders als in Europa erlaubt das US-Konkursrecht die Restrukturierung und Wiederauferstehung eines Unternehmens dank weitgehendem Schutz vor Gläubigen und der Möglichkeit, Verträge neu auszuhandeln.
Der türkische Regierungschef Erdogan hat sich diese Wahlen ziemlich anders vorgestellt. Alles, was unter 47% liege für seine AKP, wäre eine Niederlage, hieß es vorher. Herausgekommen bei den Regionalwahlen vom Wochenende sind 39%. Zum Wahlausgang in der Türkei die Analyse von Werner van Gent. Ursachen und mögliche Folgen.
Tayyip Erdogan habe sich verrechnet, so lauten heute viele Kommentare in der Türkei. Allzu siegesgewiss sei er gewesen, als er selber die Kommunalwahlen zu einer Abstimmung über seine Person und Politik umfunktionierte. Allzu hochmütig auch, als es darum ging, seine Gegner einzusetzen. Das waren Fehler, von denen sowohl die Kurden im Südosten wie die säkuläre Elite im Westen profitiert haben. Im Südosten haben großzügige Wahlgeschenke, etwa in der Provinz Tunceli, wo Erdogans AKP Kühlschränke und Kochherde verteilte, nicht das gewünschte Resultat gebracht. Tunceli wählte den Kandidaten der kurdischstämmigen DTP. Und im Westen stimmten sämtliche Touristenhochburgen für die Republikanische Volkspartei CHP. Dort hat man offenbar Angst, eine weitere Verschärfung von religiösen Vorschriften, wie man sie bereits in Zentral- und Ostanatolien beobachten kann, würde die Touristen abschrecken. Auch in der Wirtschaft dürfte Erdogan sich verrechnet haben. Im vergangenen Jahr kündigte er das seit 2002 bestehende Beistandsabkommen mit dem Internationalen Währungsfonds. Die Türkei sei nun in der Lage, auf eigenen Beinen zu stehen, so Erdogan damals. Kurz darauf brach die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise in voller Wucht aus. Jetzt muss ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Vor zwei Wochen sagte ein hohes Mitglied der Weltbank voraus, die Weltwirtschaftskrise drohe in der Türkei eine im Vergleich zu anderen Ländern sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit auszulösen, wenn die Regierung nicht massiv dagegen steuere. Doch vor den Kommunalwahlen wollte Erdogan nicht wieder zum Währungsfonds laufen. Verhandlungen über ein neues Beistandsabkommen wurden auf Eis gelegt. Erdogan sagte gestern Abend, er habe die Lehren aus der Niederlage gezogen. Und seine Partei werde jetzt die notwendigen Hausaufgaben machen. Dabei ist wohl das Allerwichtigste, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie viele Reformen das Land in der Krise braucht bzw. noch verkraften kann. Der Spielraum ist da kleiner geworden für Erdogan, der als Befürworter eines EU-Beitrittes seine Amtszeit begonnen hatte, dann aus Angst, die Nationalisten zu verprellen, die Reformbremse anzog. Die nun gestärkte laizistische Opposition ist gegen Zugeständnisse aufgrund eines allenfalls theoretischen EU-Beitrittes. Die nationalistische Opposition, die gestern ebenfalls zulegen konnte, ist sogar völlig gegen den EU-Beitritt. Die Wirtschaft wünscht aber einen raschen Abbau des Reformstaus. Allen wird Erdogan es nicht recht machen können. Er muss sich entscheiden, wie es mit Europa weitergeht. Und das in einem Moment, in dem in Europa aufgrund der Krise die Lust schwindet, mit der Türkei ein neues Arbeitslosenheer an Bord zu ziehen.
Werner van Gent. Der Franzose Maurice Jarre gilt als einer der bedeutendsten Filmkomponisten überhaupt. Heute ist er gestorben. Noch im Februar hatte der 84-Jährige in Berlin einen Ehrenpreis entgegengenommen. Dort hat ihn unsere Filmredaktorin Brigitte Hering getroffen.
Er war unbestritten einer der ganz Großen, wenn es darum ging, Filme zum Klingen zu bringen. Über ein halbes Jahrhundert lang schuf Maurice Jarre Musik, die zum Teil so unvergesslich geworden ist wie das Thema zu Dr. Zhivago oder die monumentalen Orchesterklänge zum Wüstendrama Lawrence of Arabia. 1924 wurde Maurice Jarre in Lyon geboren. In der Nacht auf Sonntag starb er in seiner Wahlheimat Los Angeles. Der junge Jarre studierte direkt nach der Schule in den 40er Jahren am Pariser Konservatorium, unter anderem bei Arthur Honecker, Musik. Bei ihm lernte er die sogenannten Ondes Martenot kennen, eine Art Vorläufer des Synthesizers. Die Faszination für elektronische Musik ließ den Musiker nie wieder los. Und so war Jarre einer der ersten, der Elektronik in der Filmmusik einsetzte. Schon früh zog es den jungen Komponisten nach Hollywood, wo er von den 50er Jahren an mit der ganz großen Zunft zusammenarbeitete. Es sei einfacher gewesen, erzählt Jarre, mit Meisterregisseuren zusammenzuarbeiten. Die Inspiration sei leichter gekommen im Austausch mit guten Regisseuren. Für seine Werke wurde Maurice Jarre unzählige Male ausgezeichnet, unter anderem 3-mal mit dem Oscar. Und noch im Februar dieses Jahres war Jarre an die Filmfestspiele in Berlin gereist, um dort den goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk entgegenzunehmen. Bis fast zuletzt arbeitete der alte Mann hart und konzentriert. Wer auf den Musenkuss warte, der komme nicht weit, beschrieb der 84-Jährige seine Arbeitsweise.
Stravinsky avait dit un jour, comment est-ce que vous...
Stravinsky habe einmal gesagt, er arbeite wie ein Buchhalter, der sich um 9 an den Schreibtisch setze und manchmal bis 18 Uhr durcharbeite, ohne ein Thema gefunden zu haben. Komponieren sei reine Konzentrationsarbeit, ergänzte Maurice Jarre, und manchmal finde man etwas Gutes dabei. Für ihn sei Filmmusik dann gut, wenn sie etwas aussage, was nicht auf der Leinwand zu sehen sei. Jarres Filmmusik bewegt sich zwischen 2 Polen. Große Orchesterklänge wechseln sich ab mit elektronischer Musik, die er zeitlebens geliebt hat. In späterer Zeit klingen Jarres Synthesizer-Töne allerdings manchmal ein bisschen veraltet und zuweilen etwas fehlplatziert, wie zum Beispiel hier im Film Witness von 1985, der in einer streng religiösen und weltabgeschiedenen Amish-Gemeinde ohne Strom und fließend Wasser spielt.
Brigitte Hering, ein Beitrag über Maurice Jarre. Zum Dossier. US-Präsident Obama will die Truppen in Afghanistan aufstocken, jene im Irak hingegen abbauen. Aber in beiden Ländern, Irak und Afghanistan, werden noch auf Jahre hinaus Soldaten stationiert sein. Sie kämpfen dort auf ungewohntem Terrain. Geübt wird zu Hause. Zum Beispiel im Trainingszentrum Fort Irwin in der Mojave-Wüste in Kalifornien. Bis zu 50.000 Soldaten werden dort jedes Jahr ausgebildet, nach wie vor. Max Ackermann, Training unter möglichst realistischen Bedingungen.
Fort Irwin liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Los Angeles und Las Vegas, zwischen Hollywood und den Spielcasinos sozusagen. Und ein Hauch von Showbusiness weht auch über dem Waffenplatz, der fast so groß ist wie der ganze Kanton Tessin. Im Schatten einer Moschee preisen Händler auf Arabisch ihre Waren an. Männer in langen Gewändern und Kopftuch sitzen rauchend vor einem Café. Eine dunkelhäutige Frau versucht, mich in ihr Restaurant zu locken.
Manal! Manal, komm! Ich bin Arabisch.
13 irakische Dörfer hat die US-Armee in der kalifornischen Mojave-Wüste aufgestellt. Und gegen 1000 Menschen spielen irakischen Alltag. Es sind zum Teil Flüchtlinge aus dem Irak, zum Teil als Iraki verkleidete Schauspieler, die meisten aber sind Berufssoldaten. Denn das hier ist kein Freilichttheater, sondern Ausbildung für den Ernstfall, für einen Krieg allerdings, der kaum mehr etwas zu tun hat mit einer konventionellen Schlacht.
The training's changed because the wars have changed. We're not fighting tanks on tanks. We're not even fighting. We're building government. We're negotiating with people.
Im Irak und in Afghanistan habe man es mit Aufständischen zu tun und nicht mehr mit einer klassischen Armee, sagt Sergeant First Class Gregerson, einer der Berufssoldaten hier in Fort Irwin. Die Soldaten müssten auch lernen, mit der Zivilbevölkerung zu kommunizieren, einen Staat helfen aufzubauen. Schwierig für Soldaten, aber machbar, glaubt der Ausbildner, der selber schon 5 Mal im Ausland stationiert war.
It's very difficult, it's the hardest thing in the world, but it's doable, because we've been doing it.
Die US-Truppen als Freund und Helfer der Iraki und Afghani, das ist das Wunschbild. Die Realität ist eine andere und auch die wird hier geübt. Ein Schwerverletzter schreit vor Schmerzen. Knochen ragen aus seinem blutenden Beinstumpf. Sanitäter leisten erste Hilfe in einem Feldlazarett ein paar Kilometer außerhalb des Kulissendorfes Medina Wasl. Auch das ist eine Übung, allerdings eine erschreckend realistische. Der Patient hat tatsächlich ein Bein verloren, vor 3 Jahren im Irak. Jetzt hilft er, junge Soldaten auf ihren Einsatz vorzubereiten. Auch Specialist Alan Sachs ist beeindruckt. In 3 Wochen fliegt er mit seiner Einheit für 10 Monate ins Kriegsgebiet.
It makes it a little scarier, I guess. Of course, here they try to make it bigger than it's going to be, so you're ready for the worst case scenario. I guess you have to look at it that way.
Das sehe schon ein wenig beängstigend aus, gibt der 29-jährige Vater von 2 Töchtern zu. Obwohl, hier übten sie für den schlimmstmöglichen Fall. Ganz so übel werde es hoffentlich nicht werden. Und wenn, eine Wahl habe er ja eh nicht.
No, I don't really have a choice anyway. But
Alan Sachs hat sich für 8 Jahre Dienst in der National Guard von North Carolina verpflichtet. Aus einer patriotischen Laune heraus, wie er sagt, kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Dass er aber über 1 Jahr von seiner Familie getrennt werden würde und gar in den Krieg muss, war nicht vorauszusehen. Wer einer der Nationalgarden der 50 US-Bundesstaaten beitritt, muss nämlich nach einer Grundausbildung normalerweise nur 1 Wochenende pro Monat und 2 ganze Wochen pro Jahr Dienst leisten. Im Ernstfall allerdings können die Soldaten der Nationalgarden zu Vollzeitdienst verpflichtet werden, auch im Ausland, auch im Irak. Und das sei schon ziemlich hart.
Yeah, it was kind of rough. I mean, my wife takes care of business back home and they miss me, they call and cry, and you know, I miss them. So.
Seine Frau müsse sich alleine um das Geschäft zu Hause kümmern, seine Kinder vermissten ihn und er vermisse sie. Alan Sachs zweifelt nicht grundsätzlich am Sinn seiner Aufgabe, aber die 4 Monate Training weit weg von seiner Familie und die 10 Monate im Irak sind für den Familienvater eine immense persönliche und finanzielle Belastung. Die jüngeren Gardesoldaten sehen das Ganze eher als großes Abenteuer.
I'm excited, you know, to go over there because I think that it's a good experience for me.
Er freue sich auf den Einsatz, sagt etwa Specialist José Rivera, der vor 3 Jahren als 17-Jähriger der Nationalgarde beigetreten ist. Vielleicht komme die Angst noch, aber im Moment fühle er sich gut.
Over there I might feel a little bit scared, you know, depending on things that happen, but right now I feel good.
Dass die neue Regierung Obama bis in 16 Monaten alle US-Kampftruppen aus dem Irak abziehen will, mag Specialist Rivera nicht kommentieren. Und dass sich auch die öffentliche Meinung zum Krieg im Irak drastisch geändert hat, ficht ihn nicht groß an.
It doesn't change my mind at all, because I know why I'm there, you know, and it's my job, you know what I'm saying, as a US soldier. I'm not there to question or anything, I'm there to follow orders.
Er sei Soldat und befolge Befehle. Diesen Satz höre ich immer wieder, aber alle meine Gesprächspartner sind tief davon überzeugt, eine wichtige Aufgabe zu haben im Dienst einer guten Sache. Auch Private First Class Justin Torp, der 20-jährige College-Student, der davon träumt, dereinst ein eigenes Tattoo-Studio zu führen, findet bereits die Ausbildung super cool.
Oh yeah, it's crazy. I mean, we've been... And they're simulating mortar attacks, sniper fire,
Hier würden Mörserangriffe simuliert, man komme unter Scharfschützenbeschuss, Verletzte würden ausgeflogen. Wirklich toll. Und das Beste sei, jeder könne sich bedingungslos auf den anderen verlassen. Das monatelange Training zahle sich aus.
It really showed, you know, all those months and months of, you know, repetitive training. It really finally paid off.
Die Arbeitsatmosphäre im FOB, der Forward Operating Base, wo die Nationalgardisten aus North Carolina stationiert sind, ist außergewöhnlich ernsthaft. Kein Offizier brüllt herum, die Leute wissen selber, was sie zu tun haben. Keiner versucht, sich zu drücken, und als wir am Abend auf Patrouillenfahrt geschickt werden, in der inzwischen empfindlich kalten Hochlandwüste, halten sich alle peinlich genau an die befohlenen Vorsichtsmaßnahmen. Jedes verdächtige Objekt am Straßenrand wird untersucht, jeder entgegenkommende Lastwagen von der Piste gewiesen, und dann geschieht es doch. Eine IED, ein von Aufständischen im Irak verwendeter Sprengsatz, trifft unser Fahrzeug. Mein Nachbar wird für tot erklärt, der Bordschütze als schwer verwundet. Alles nur Simulation, selbstverständlich, aber die vier Soldaten im Humvee sind tief beschämt. Sie empfinden den Beschuss als persönliche Niederlage. Und mehrere Stunden lang wird Manöverkritik geübt. Für einen Schweizer ist das schwer nachzuvollziehen. Die US-Soldaten aber wissen, in 3 Wochen schon kann aus der Übung Ernstfall werden.
Zwar im Irak oder in Afghanistan. Max Ackermann aus Fort Irwin, Kalifornien. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon war Kasper Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.